Schönen Nachmittag, meine sehr geehrten KollegInnen. Wenn Sie das live hören, dann wissen Sie, dass heute der 18. März 2024 ist. Es ist jetzt 16 Uhr abends oder nachmittags. Abends ist ein bisschen früh, 16 Uhr nachmittags. Ich freue mich sehr, Ihnen zwei Kollegen hier vorstellen zu dürfen. Das ist auf der einen Seite Herr Dr. Lukas Feiler. Herr Feiler ist Partner bei Baker McKenzie und auf der anderen Seite ist es Herr Dr. Arthur Stadler. Herr Stadler ist Partner bei Stadler und Völkel Rechtsanwälte. Die beiden haben sich in unterschiedlicher Rolle und in unterschiedlicher Form über das, was wir heute besprechen, geäußert. Das ist auf der einen Seite vor allem das österreichische Kommunikationsplattformengesetz, das auch das Thema heute bestimmt und auf der anderen Seite ein bisschen sekundär, aber vielleicht genauso wichtig oder vielleicht sogar noch wichtiger, der Digital Services Act, also das, was dann in weiterer Folge nachher geschehen ist. Wir hatten ursprünglich angekündigt, auch noch eine dritte Referentin, die Frau Dr. Hammertinger, die hat uns leider heute ganz kurzfristig wegen eines dringenden beruflichen Termins absagen müssen. Deswegen sind wir jetzt nur zu dritt und ein Man-Only-Panel, aber wir werden es hoffentlich trotzdem umfassend diskutieren können, dieses Thema. Wir haben besprochen, dass wir zunächst einmal damit anfangen, dass Herr Dr. Stadler ein wenig erzählt, wie er zu dem Thema gekommen ist und was er dazu beizutragen hat, nämlich zum Thema Koppel-G als erstes. Und dann wird uns Herr Dr. Feiler, der in dem Verfahren vor dem EuGH eine wichtige Rolle gespielt hat, eine Art von Insider-Perspektive bieten. Aber zunächst einmal, Herr Stadler, vielleicht fangen Sie mal an, was so aus Ihrer
Ja.
Sicht alles los war.
Ja, herzlichen Dank und danke für die wohlwollende Intro. Danke. Ja, für die Zuseher, es gibt heute eine kleine Anekdote. Ich habe zurückgeblättert auch in meinen Unterlagen und nachgeschaut, wann dieser Rooftop-Talk, wir haben laufend Rooftop-Talks veranstaltet, stattgefunden hat, unter anderem mit Frau Bundesministerin Ed Stadler. Wir haben in der Vergangenheit mit Frau Sigi Maurer, der Clubchefin der Grünen, und Frau Bundesministerin Ed Stadler versucht, ein bisschen auf das Thema Hass im Netz zu blicken. Unter anderem mit der Kollegin, die heute nicht dabei ist, die Frau Rechtsanwältin Hammertinger. Und da hatten wir vor allem das Thema und den Case von Frau Maurer im Auge, was können vor allem Frauen tun, wenn es um Hass im Netz geht. Und lustigerweise und skurrilerweise war zur damaligen Zeit bereits das Gesetzespaket Hass im Netz oder umfasst dann inklusive des Koppel, also des Kommunikationsplattformengesetzes, bereits im Gesetzwerdungsprozess. Und wir hatten das Glück, diesen Rooftop-Talk nicht bei uns am Rooftop der Kanzlei, sondern am Rooftop des Bundeskanzleramtes machen zu dürfen. Frau Bundesministerin Ed Stadler war dabei und es ging, wir hatten doch unterschiedliche Auffassungen, wie wir beide, Frau Bundesministerin und ich, dieses Koppelgesetz sehen, das Kommunikationsplattformengesetz. Zugegeben und ist trotz aller löblicher Absichten, so war meine Herangehensweise, hat hier Österreich einen Alleingang gewagt und hat gesagt, Österreich möchte nicht auf allfällige EU-Gesetzgebungsakte warten. Später nachblickend, rückblickend wissen wir, dass es dann lustigerweise auch im Dezember 2020 von der EU-Kommission das Paket vorgestellt wurde, unter anderem der DSA, der Digital Services Act, inklusive DMA, Digital Markets Act. Und wie gesagt, meine Kritik oder unterschiedliche Herangehensweise im Vergleich zu jener Herangehensweise von Frau Bundesministerin war, es ist zwar löblich, es ist zwar gut, dass hier Dinge angepackt werden, dass aber Österreich den Alleingang wählt, haben wir eher als schädlich empfunden und so haben wir es auch ausgedrückt. Das Kommunikationsplattformengesetz sieht ja unter anderem weitreichende Verpflichtungen vor, unter anderem Errichtung einer Meldestelle, eines Überprüfungsverfahrens, Erstellung eines Transparenzberichts und so weiter, bis sogar zu einem Finanzierungsbeitrag, den auch ausländische Plattformen oder Dienstanbieter zu leisten oder leisten sollten für den Aufwand der zugegeben österreichischen Aufsichtsbehörde, also der Com Austria. Dazu wird sicherlich mein Kollege Dr. Feiler auch noch einiges sagen, was dann natürlich Gegenstand des Verfahrens vor dem Verwaltungsgericht in Österreich und vor dem EuGH war. Genau, also das war unsere Kritik und das hat so war meine Sichtweise, Frau Bundesministerin, nicht so gesehen. Sie hat gesagt, der Alleingang wäre notwendig und wichtig und es gäbe ja auch Ausnahmeregelungen, weil ja die Kritik da war, nicht nur in der Lehre, nicht nur durch etliche Proponenten, unter anderem die ISPA und anderem gesagt, naja, das wäre ja doch ein Verstoß gegen das Herkunftslandprinzip, dass wir sowohl in der Richtlinie, in der E-Commerce-Richtlinie aus dem Jahr 2000 verankert haben, als auch gegen das Herkunftslandprinzip, das auch verankert ist in der Richtlinie aus 2010 über audiovisuelle Mediendienste. Und da war meine Prognose, ja, die großen Anbieter, sei es Facebook, Google, Instagram, werden sich das mal ansehen, was hier damit verbunden sein wird und werden, also mein O-Ton von damals war, kill the bill betreiben, also den Gesetzesakt sozusagen bekämpfen. Ja, da stehen wir auch heute später wieder. Ist immer ganz schön, wenn nachblickend man immer ganz viel schlauer ist und man eh alles gewusst hat. Also das war nicht immer so klar. Ja. Wir wissen auch, dass der EuGH ein sehr politisches Gericht ist und es wäre ja auch gar nicht so unmöglich und wahrscheinlich undenkbar gewesen, dass der EuGH allenfalls in Richtung Ausnahme vom Herkunftslandprinzip argumentieren hätte können. Aber wie gesagt, unsere Sichtweise und diejenigen in der Branche, in der Lehre war eigentlich immer wieder, naja, das ist eigentlich, das Koppelgesetz ist nicht mit dem Herkunftslandprinzip vereinbar. Und ein Land wie Österreich kann hier nicht Plattformen und Dienstanbietern Vorschriften, nämlich generell abstrakte Vorschriften machen, in Umgehung der Herkunftslandprinzipien. Das hätte oder sollte in Kooperation mit dem etwa Land oder Mitgliedstaat Irland sein sollen. Genau. Ja, und ich glaube, ich auf weitere Details werde ich oder weitere Kritiken am Koppelgesetz werde ich jetzt einmal so stehen lassen. Da gibt es natürlich noch weitere Aspekte, Overblockings und Filter, auf die man eingehen könnte, aber das würde jetzt etwas zu weit gehen.
Sie sind am Mute, Herr Professor Fogel.
Ich würde gern zwei Rückfragen doch noch stellen. Die eine, wenn ich darf, wenn Sie erlauben, die eine Rückfrage geht in die Richtung. Also wir befinden uns jetzt ja ein paar Jahre später bei dem langsam klar werden, dass es auch einen AI-Act geben wird. Und die letzten Wochen haben mich daran erinnert, wie das beim Koppel-G war, weil eigentlich die Argumentation auch diesmal wieder ganz genauso ist. Österreich müsse voranschreiten und irgendwelche Dinge vor allen anderen tun. Also ist das irgendwie aus Ihrer Sicht eine Art von Standardaussage österreichischer Politik oder österreichischer Rechtspolitik, wenn irgendwas aus Europa kommt und wie kann man die bewerten? Und die zweite Frage, das ist jetzt eine zugegebenermaßen psychologisierende, aber ich würde mich trotzdem gerade deswegen sehr dafür interessieren, nämlich was Ihre Einschätzung wäre, ob die Ministerin damals sozusagen aus fachlichen Gründen einfach anderer Ansicht war, also wie Sie ja gesagt haben, natürlich kann man Rechtsfragen immer unterschiedlich beurteilen und natürlich könnte man auch auf die Idee kommen, dass das Koppel-G nicht dem Herkunftslandprinzip widersprechen würde, weil es eine entsprechende Ausnahme geben würde davon. Aber das war damals meiner Wahrnehmung doch eine ausgesprochen selten vertretene Position. Also die alle Leute, die sich damit befasst haben, näher haben eigentlich, also ich habe damals niemanden getroffen, außer der Ministerin, die der Meinung war, das sei so, ja. Und meine Frage wäre jetzt also, war das jetzt etwas, wo Sie halt einfach sozusagen juristisch anderer Ansicht war und Punkt? Oder würden Sie es für möglich halten, dass das auch etwas ist, wo man dann einfach bewusst in Kauf nimmt, weil man halt politisch irgendwas erreichen genau. will oder irgendwas genau. positionieren will, dass man halt eine unendliche Zeit später aus politischer Perspektive, wenn das gerade diskutiert wird, halt dann vom EuGH ausgerichtet bekommt, dass alle anderen doch recht hatten ja. und man dann halt schulterzuckend sagt, naja, okay, Pech gehabt. Ja,
ja absolut. Also eher Zweiteres. Also mir ist hier weniger, also es ist wirklich nur mein Eindruck, ich kann hier niemanden interpretieren oder für jemanden sprechen, aber mein Eindruck war sehr wohl, da ist eher die Politikerin durchgekommen als die ehemalige Richterin oder eine Person, die sich mit Europarecht stark befasst hat. Absolut, also so wie Sie es auch wahrgenommen haben, habe ich es wahrgenommen, dass das da weniger die fachlichen und juristischen Gründe waren, als dass man, also zur zweiten Frage mal gleich, dass man sozusagen eher den populistischen Ansatz wählt. Und hier spricht die Politikerin. Und es war ja nicht nur eine Politikerin einer Couleur, sondern es waren ja eben die Koalition war am Werk. Ja, die Grünen hatten ja auch ihren Anteil daran und haben auch etliche politische Gründe damit verfolgen wollen. Und ich glaube, das war es auch, die politischen Gründe. Und wir wissen alle auch in dem Spiel mit dem EuGH, ich habe es vorhin schon gesagt, der EuGH ist ja auch bis jetzt mit Menschen, mit ehemaligen Politikern und ist damit auch ein sehr politisches Gericht. Auch da hätte vielleicht was anderes rauskommen können. Plus das Timing ist oft auch Politik, wann welche Urteile und Erkenntnisse zustande kommen. Und ich glaube, da verrate ich jetzt auch keine Geheimnisse, wenn ich sage, dass die Diensteanbieter, Plattformen wie Facebook und Co. auch nicht auf der Lieblingsskala ganz oben sind von etwa EU-Richtern. Ja. Gut, das ist das und lange Rede. Ich denke, ja, das waren einfach politische Gründe und Zeit spielt natürlich da immer eine große Rolle. Und zur Frage 1, man wollte, glaube ich, wirklich dieses Macher-Image da bespielen, bespaßen und sagen, wir tun was, wir tun nicht lang zuschauen und zuhören und in Gremien hier Dinge verpacken und dann kommen sie nicht zustande. Also auf den DSA wollen wir nicht warten. Da gab es damals auch Aussagen der Grünen, aber vor allem auch Aussagen von Frau Bundesministerin Edtstadler, wo sie gesagt hat, naja, kann man nachlesen in den Medien, das dauert uns alles viel zu lange. Wir als österreichischer Mitgliedstaat müssten da mal ein Zeichen setzen. Also gerade dieses Macher-Image, womit man natürlich politische Zwecke verfolgt. Das waren weniger rechtliche Zwecke. Und ein letztes, wie gesagt, rein politisch war es, wenn ich Politiker wäre, hätte ich es vielleicht auch so gemacht, zu sagen, na, lassen wir mal das Höchstgericht hier in die Gänge kommen, ein bisschen arbeiten und vielleicht kommen die erstens was ganz was anderes raus und zweitens, die Zeit spielt ja auch mit uns. Vielleicht kam dann nie ein DSA zustande, dann können wir sagen, wir waren ja immer viel schlauer, wir haben es ja gleich gemacht. Oder das Dritte, vielleicht hätte der EuGH ja auch 3 oder 4 oder 5 Jahre gebraucht und dann ist man vielleicht auch nicht mehr im Amt und hat das sozusagen hinter sich.
Gut, es kam dann anders, weil nämlich dann einiges doch auch weniger in der Politik, sondern im Recht geschehen ist. Herr Dr. Feiler, vielleicht wollen Sie uns einen Überblick geben, was dann passierte, nachdem, ich blende es auch jetzt mal kurz ein, dann also am 23. Dezember 2020 das Koppel-G im Bundesgesetzblatt erschienen war.
Sehr, sehr gerne. Ausgangspunkt einer jeden Auseinandersetzung ist, und Kollege Stadler hat es schon anklingen lassen, am Ende des Tages sind es Menschen, die über diese Dinge entscheiden, war auch in einem erheblichen Maße, wie die Europäische Kommission sich hier positioniert. Und mir ist eine Pressekonferenz der österreichischen Bundesregierung sehr gut erinnerlich, in welcher verkündet wurde, dass die Europäische Kommission hier grünes Licht gegeben hätte für das Koppel-G und hier keinerlei unionsrechtliche Bedenken seitens der Kommission angemeldet worden wären. Ich habe dem nicht zu Recht glauben können. Die unionsrechtliche Beurteilung, ganz nüchtern dogmatisch gesprochen, war doch eine relativ, in eine Richtung zumindest sehr deutlich gehende. Und die Europäische Kommission als Hüterin der Verträge und gerade der Grundfreiheiten, wie hier konkret der Dienstleistungsfreiheit, dass sie das hier so durchwinkt, habe ich schlicht nicht glauben können und habe daher das gemacht, was man, wenn man es nicht so ganz glauben will, man fragt nach. Nämlich dort, wo man am ehesten eine Antwort erhält, bin ich bei der österreichischen Bundesregierung an der Stelle zu dem Thema, sondern ich habe einen Access to Document Requests bei der Europäischen Kommission gemacht. Und jenes Schreiben, das die Europäische Kommission an die Bundesregierung gerichtet hatte, zu dem Thema begehrt und tatsächlich innerhalb von einer Woche erhalten. Und in dem stand natürlich drinnen, dass die Europäische Kommission schwerste Bedenken hinsichtlich der Unionsrechtskonformität des Koppel-G hatte. Und bewaffnet mit diesem Stück Information hat sich ein Verfahren ganz anders angehen lassen. An der rein dogmatischen Beurteilung der Sache hat das freilich nichts geändert, aber die praktische Beurteilung der Erfolgsaussichten in einer solchen Litigation, ja, ändern sich dadurch natürlich erheblich. Weil in einem Verfahren vor dem EuGH die Europäische Kommission auf seiner Seite zu haben, ist ein anderer Starting Point für alle Erwägungen. Es war insofern schon absehbar, dass es dorthin gehen wird. Die erste Instanz, wenn Sie so wollen, war die Com Austria als zuständige Behörde. Die hat das CoppelG es ermöglicht, dass man einen Feststellungsbescheid begehrt hinsichtlich der Anwendbarkeit des CoppelG. Diesen haben wir namens zweier Silicon Valley Mandanten begehrt und entsprechend ist er erlassen worden, dem Wortlaut des Gesetzes, eine Anwendung bejahend. Dagegen sind wir mit Bescheidbeschwerde ans Bundesverwaltungsgericht vorgegangen. Das Bundesverwaltungsgericht hat dann etwas gemacht, das sich bestenfalls als österreichische Lösung beschreiben lässt, nämlich hat den sehr bemüht, argumentativ bemühten Standpunkt vertreten, dass das CoppelG als solches keinen Eingriff in die Dienstleistungsfreiheit darstellen würde, sondern erst der einzelne Vollzugsakt. Die Tatsache, dass das CoppelG sehr wohl Rechtspflichten normiert, deren Verletzung mit Verwaltungsstrafen bedroht sind und das nach der Rechtsprechung sehr wohl schon einen Eingriff in die Dienstleistungsfreiheit darstellt, ist ein bisschen übergangen worden, ebenso wie die Tatsache, dass selbst wenn tatsächlich das Gesetz keinen Eingriff darstellen würde, der Bescheid, der die Anwendbarkeit feststellt, spätestens der müsste ja einen solchen Eingriff darstellen und damit die Frage der Vereinbarkeit mit dem Herkunftslandprinzip der E-Commerce Directive sich stellt. Und das Herkunftslandprinzip der E-Commerce Directive, dort normiert in Artikel 3, wesentlichen drei Voraussetzungen kennt, nämlich erstens mal, es ein verhältnismäßiger Eingriff sein muss, was beim CoppelG schon ein Punkt ist, wo sich sehr daran zweifeln ließ. Zweitens in formaler Hinsicht der Herkunftsmitgliedstaat, das heißt jener Staat, in dem der Anbieter des Dienstes der Informationsgesellschaft seine Niederlassung hat, dieser Herkunftsmitgliedstaat hätte aufgefordert werden müssen, diese regulatorische Maßnahme zu ergreifen, konkret Irland. Das ist natürlich nie passiert oder in dringenden Fällen und eine solche Dringlichkeit hat man ursprünglich gegenüber der Kommission nicht behauptet, dann doch behauptet, in solchen dringenden Fällen sei die nachfolgende Information des Herkunftsmitgliedstaats ausreichend, die freilich auch nicht erfolgt ist. Also bei diesem formalen Punkt ebenso man einhaken konnte und zu guter Letzt drittens zumindest der Wortlaut der E-Commerce Directive ist, erfordert hat schon immer, dass die Maßnahme sich gegen einen bestimmten Dienst richtet und nicht eine ganze Kategorie von Diensten. Das Bundesverwaltungsgericht hat sich eben hier herausgewunden und gesagt, nein, hier liege noch gar kein Eingriff vor und deswegen müsse die Zulässigkeit des Eingriffs gar nicht geprüft werden. Umgekehrt, und hier kommt die österreichische Lösung, als wir dann einen Antrag auf Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung gestellt haben, hat bereits das Bundesverwaltungsgericht, nicht erst der VWGH, sondern bereits das Bundesverwaltungsgericht diesem Antrag stattgegeben. Und wenn sein verwaltungsverfahrensrechtliches eine absolute Besonderheit, man kann auch bei feststellenden Bescheiden bzw. Erkenntnissen eine aufschiebende Wirkung begehren mit dem Ergebnis, dass der Rechtsakt nicht wirkt, also insofern die Feststellung der Anwendbarkeit nicht wirkt. Und insofern wir, solange das Verfahren geführt wurde, hier von den Rechtsfolgen des Kommunikationsplattformengesetzes eigentlich befreit waren. Und dann mit der Revision an den VWGH das unionsrechtliche Thema der Vereinbarkeit tatsächlich als solches das richtige Forum gefunden hat. Und der VWGH erkannt hat, dass das eine Rechtsfrage ist, die sich ohne ein Vorabentscheidungsverfahren nicht beantworten lässt und im Wesentlichen drei Vorabentscheidungsfragen an den EuGH gerichtet hat. Und die erste ist jene, die größte Durchschlagskraft europaweit versprochen hatte zu haben, nämlich die Frage, was denn der Normgehalt des Artikel 3 ist, wenn er sagt, dass nur gegen bestimmte Dienste Eingriffe zulässig sind. Bedeutet das, dass durch eine legislative Maßnahme wie das CoppelG überhaupt kein Eingriff erfolgen darf? Das war die erste Vorlagefrage. Die zweite Vorlagefrage war, ob im konkreten Fall aufgrund der nicht erfolgten Notifikation gegenüber Irland die entsprechende Bestimmung der E-Commerce-Richtlinie Kraft Anwendungsvorrang des Unionsrechts im Ergebnis das Koppel G verdrängt. Und Vorlagefrage 3 betraf dann die audiovisuelle Mediendienste-Richtlinie, die dann in der Entscheidung des EuGH tatsächlich nicht mehr behandelt wurde, weil der EuGH schon, und damit komme ich zum Ergebnis, auf Ebene der Vorlagefrage 1 die Sache entschieden hat. Und erstmals sich daher die Frage gestellt hat, ob eine generell abstrakte Maßnahme wie ein Gesetz, das gegen eine ganze Kategorie von Diensteanbietern gerichtet ist, überhaupt einen potenziell zulässigen Eingriff in das Herkunftslandprinzip darstellen kann. Bisher hatte der EuGH in der Rechtssache Airbnb bereits judiziert, dass bei Verletzungen der formalen Voraussetzungen, insbesondere der Notifikationspflicht, das Herkunftslandprinzip als Richtliniennorm, die unbedingt und hinreichend bestimmt ist, unmittelbar anwendbar ist und Kraft Anwendungsvorrang des Unionsrechts entgegenstehendes nationales Recht verdrängt. Und jetzt die Frage war, ob denn überhaupt generell abstrakte Normen einen Eingriff rechtfertigen können. Und der EuGH zum Ergebnis gekommen ist, dass nein. Es kann ein anderer Mitgliedstaat als der Herkunftsmitgliedstaat keine generell abstrakten Normen erlassen, nicht legislativ tätig werden, um ganze Kategorien von Diensteanbietern zu regulieren, weil dies die ausschließliche regulative Zuständigkeit des Herkunftsmitgliedstaates ist. Das Wesen des Herkunftslandprinzips, der konkreten Ausprägung der Dienstleistungsfreiheit im Bereich der elektronischen Dienste, der Dienste der Informationsgesellschaft, ist es, dass jeder Mitgliedstaat dem Herkunftsmitgliedstaat hinreichend vertraut, dem anderen Mitgliedstaat hinreichend vertraut, die notwendigen regulatorischen Maßnahmen zu treffen. Aber nicht jeder Mitgliedstaat selbst regulativ tätig werden darf, weil genau das zu einer Rechtszersplitterung, zu einer Fragmentierung führen würde, die es Unternehmen erschwert, ihre Dienstleistungen europaweit anzubieten. Und diese Erschwernis ist es, der die EU an der Stelle entgegenwirken will durch die Dienstleistungsfreiheit. Und daher der EuGH nicht zugunsten dieses oder jenes Providers, sondern zugunsten der Dienstleistungsfreiheit im Bereich der elektronischen Dienste entschieden hat und damit eine kategorisch neue Form der Rechtssicherheit geschaffen hat. Ich nicht mehr als Anbieter des Dienstes der Informationsgesellschaft mich gleichsam auf den Fleckerlteppich der Regulierung in Europa gefasst machen muss, sondern tatsächlich auf die Regulierung im Herkunftsmitgliedstaat beziehungsweise durch die unionsrechtliche Regulierung und den DSA. Mhm. Soweit.
Gut, eine ganz banale Rückfrage, Herr Dr. Feiler. Das war ja ein Verfahren, das heißt, es gab auch eine Gegenseite. Also Sie haben ja zwei der großen US-amerikanischen Unternehmen vertreten. Die Gegenseite war dann auch vor dem EuGH jemand, der verteidigt hat, dass die österreichische Rechtslage der europarechtlichen Vorgabe entspreche. Im Sinne Österreichs, wie war denn dieses Verfahren? Haben Sie den Eindruck, dass man dort aus professionellen Gründen halt der Meinung sein müsste, es wäre europarechtskonform? Oder hat das Argument, von dem der Dr. Stadler vorher gemeint hat, wenn ich ihn richtig verstanden habe, es sei primär politisch motiviert gewesen, um also zu zeigen, man tue irgendetwas, insoweit durchgeschlagen, als man auch dort dann halt weiter irgendetwas tun musste, weil man halt professionell dazu gezwungen war?
Die Gegenposition, ich glaube, mit wesentlich größerer Anstrengung, ließ sich aber schon hören. Das war nicht so, dass das ein gänzlich unhaltbarer Standpunkt war. Insofern als dass die Frage, ob mit dem bestimmten Dienst wirklich gemeint ist, dass jegliche legislative Kompetenz von den einzelnen Mitgliedstaaten, außer dem Herkunftsmitgliedstaat hier entfernt ist, ist sicher eine Rechtsfrage, die man zu unterschiedlichen Zeitpunkten auf der Zeitachse seit Verabschiedung der E-Commerce Directive relativ unterschiedlich auch behandelt hat. Wir haben wirklich sämtliche Literatur, wie Sie sich vorstellen können, die es dazu in ganz Europa gibt, ausgegraben und selten ist die Frage wirklich tiefgehend erörtert worden in der Literatur und durchaus unterschiedlich an manchen Stellen. Ich glaube, dass die Verabschiedung des DSA atmosphärisch ganz enorm geholfen hat, weil sie klar gemacht hat, dass das etwas ist, das unionseinheitliche Regulierung erfordert und eine solche auch möglich ist, weil es gibt sie in Form des DSA. Ohne DSA, glaube ich, wäre die Diskussion schon eine andere gewesen. Auch bei der Frage der formellen Anforderungen des Artikel 3 der E-Commerce Directive, konkret die Notifikation des Herkunftsmitgliedstaates. Hier gibt es zwei parallele Notifikationsregime, das eine nach der Notifikationsrichtlinie oder Transparency Directive im Englischen genannt, die für technische Normen eigentlich gelten, und das Notifikationsregime der E-Commerce Directive. Und der Rechtsstandpunkt hat sich zumindest hören lassen, dass eine Notifikation nach der Notifikationsrichtlinie im Ergebnis auch als Notifikation nach der E-Commerce Directive zu behandeln ist, mit dem bedeutenden Schönheitsfehler, dass die Notifikation nach der Notifikationsrichtlinie ausschließlich an die Europäische Kommission gerichtet ist und gerade nicht an den Herkunftsmitgliedstaat. Aber auch das ist eine Rechtsfrage, das hat man zumindest, wie sagen, von der Gegenseite mal behaupten können, ohne das Gesicht zu verlieren. Das nicht. Mhm. Mhm.
Gut, und Sie hatten schon während der mündlichen Verhandlung den Eindruck, dass die Frage entschieden ist, oder haben Sie gespannt auf die weitere Entwicklung gewartet?
Tatsächlich wussten wir schon relativ bald, in welche Richtung die Sache gehen wird. Mündliche Verhandlung gab es tatsächlich keine. Und auch das hat uns schon gesagt, in welche Richtung es gehen wird. Mhm. Nämlich, es wurde der Generalanwalt aufgefordert, in seiner Stellungnahme ausschließlich auf Vorlage Frage 1 einzugehen. Mhm. Warum hätte der EuGH den Generalanwalt bitten sollen, nur zu Vorlage Frage 1 Stellung zu nehmen, wenn er nicht bereits doch deutlich die Tendenz gehabt hätte, zu unseren Gunsten die Vorlage Frage 1 zu entscheiden. Hätte er zu unseren Ungunsten die Vorlage Frage 1 entschieden, hätte er Vorlage 2 und 3 beantworten müssen. Insofern, dass er den Generalanwalt nur zu Frage 1 gebeten hat, Stellung zu nehmen, war schon ein sehr deutliches Indiz, dass wir waren ja grundoptimistisch, nicht zuletzt aufgrund der Schützenhilfe durch die Europäische Kommission. Aber spätestens an der Stelle waren wir nicht nur grundoptimistisch, sondern ganz konkret hinsichtlich Vorlage Frage 1 sehr optimistisch. Mhm. Und das war ja schlussendlich wenn wir das Ganze jetzt ein bisschen von konkret vom Koppel G und von dieser österreichischen Ausgangslage ein bisschen wegblickend, herauszoomend, wenn Sie so wollen, betrachten, war das ja die entscheidende Frage. Ob jetzt im Konkreten der konkrete Mitgliedstaat die Notifikationspflicht eingehalten hat oder nicht, das ist wohl für das Koppel G entscheidend gewesen. Aber für die Zukunft der Regulierung von Online-Diensten in Europa war es Vorlage Frage 1, die entscheidend war. Und entsprechend für die gesamte Branche die tatsächlich wichtige, entscheidende Frage. Und dass sich dieser der EuGH zuwenden wird, in unserem Sinne, ja, das hat sich schon abgezeichnet.
Eine Bemerkung nur in Bezug auf die Reaktion der Kommission. Also mir ist durchaus erinnerlich, dass damals zumindest in Österreich in den Medien kolportiert wurde, eine Sichtweise der Europäischen Kommission, vertreten durch einen prominenten Vertreter der Europäischen Union in Österreich, die eher in die Richtung ging, dass man das Koppel G doch für mit dem Herkunftslandprinzip vereinbar halten könnte, dass also die Reaktion auf die Notifizierung nicht so kritisch ausgefallen wäre, wie Sie das dann nachgelesen haben. Also da gab es, soweit ich mich erinnere, in der Kommunikation auch die eine oder andere Nuance, an die Sie sich vielleicht auch erinnern.
Ja. Zunächst gab es die. Ja. Und dann, würde ich sagen, ist über den Weg des Zugangs zu amtlichen Dokumenten besagte Schreiben der Europäischen Kommission schlussendlich öffentlich geworden, und dann war das, ich sag, auch das Medienecho.
Also das Wichtige ist, man kann ab und zu auch mal in einem Dokument nachlesen wollen, auch wenn man was darüber hört, und manchmal ist es das auch wert. Ja. Wie hat denn der Generalanwalt geschrieben? Das haben wir noch nicht erörtert. Was hat Sie das überrascht?
Der Generalanwalt war derselbe Generalanwalt, der in der Rechtssache Airbnb als Generalanwalt tätig war. Und daher wussten wir, in welche Richtung er denn grundsätzlich tendiert. Er hat nämlich in den Schlussanträgen in der Sache Airbnb bereits genau diesen Rechtsstandpunkt zur Vorlagefrage 1 in unserem Verfahren durchklingen lassen und hat den im gegenständlichen Verfahren auch ganz konsequent vertreten. Es gibt drei ältere Entscheidungen, aus denen die Gegenseite, beziehungsweise jene Mitgliedstaaten, die hier Stellungnahmen abgegeben haben, durchaus versucht haben, Argumente abzuleiten. Aber auch diese drei vorgelagerten Entscheidungen hat er relativ elegant distinguished, sodass er hier den Weg ganz in unserem Sinne bereitet hat.
Herr Dr. Stadler, Sie haben das, nehme ich an, so wie ich auch und wie viele andere auch, beobachtet, was da so geschehen ist. Was war denn Ihre Wahrnehmung des Verfahrens und was war dann Ihre Wahrnehmung des Impacts, den das Urteil hatte?
Also natürlich, ich habe mich erstens für den Kollegen sehr gefreut und habe mich auch für den Rechtsstandpunkt sehr gefreut. Und in meinem Herzen schwingt der Europarechtler mit. Und das ist natürlich eine tolle Bestätigung zum Herkunftslandprinzip. Und das, wie Kollege Feiler gesagt hat, das ist einfach Sinn und Zweck unseres Binnenmarktes, dass wir hier darauf vertrauen können, nicht nur als Europarechtler, sondern eben als Unternehmen, als Rechtsunterworfene, dass dieses Herkunftslandprinzip durchgehend gilt und nicht sozusagen mit derart ausgefuchsten Ausnahmeregelungen wieder ausgehebelt wird. Also mich hat sehr gefreut, einerseits wie vom Verfahren zu lesen, vom Verfahren zu hören und natürlich, als wir dann die Meldung bekommen hatten, EuGH-Verfahren in diese Richtung ging es, sind wir dann schon alle auf Social Media aktiv gewesen und haben nachgeschaut, nachgegraben, was wir denn damals vor dreieinhalb Jahren gesagt hatten. Mhm. Also eine schöne Genugtuung, um ehrlich zu sein. Aber ich habe es vorhin auch gesagt, es hätte natürlich auch, also die Wetten waren natürlich schon recht eindeutig, aber es war eine gewisse Prozentanzahl da, dass es auch in eine andere Richtung gehen könnte.
Mhm. Gut, jetzt ist es ja so, dass dieses Koppel-G vor einem durchaus ernsten Hintergrund stattgefunden hat und dass sozusagen das rechtspolitische Ziel, das damit verfolgt wurde, nämlich weniger Hass im Netz zu haben oder weniger rechtswidrige Inhalte im Netz zu haben, eines ist, das wahrscheinlich von allen geteilt wird, die sich mit der Frage näher beschäftigen. Man aber doch jetzt dann so als Zwischenbefund vor dem DSAE festhalten konnte, dass das eigentlich ein ziemlicher, also zumindest das Koppel-G in meinen Worten jetzt ein ziemlicher Schuss in den Ofen war. Nicht, denn erstens war es schon davor, wie Herr Feiler ja gesagt hat, überwiegend gar nicht mehr anwendbar und jedenfalls auf die großen Plattformen und zweitens ist es eben dann als europarechtswidrig aufgehoben worden. Wenn man jetzt den DSA weglässt, würde man aber dann natürlich trotzdem fragen müssen, das Problem ist ja weiter da. Es gibt ja weiter einen Hass im Netz und es gibt weiter unangenehme und rechtswidrige Inhalte im Netz. Kann man aus der Entscheidung dann also die Schlussfolgerung ziehen, dass man als Mitgliedstaat am besten gar nichts tut und eben auf den DSA wartet oder auf sonstige europäische Maßnahmen wartet oder ist es eher auch angezeigt, auf andere Instrumente zurückzugreifen auf nationaler Ebene? Und ist Ihnen was bekannt, was Sie erwähnen wollten, was dann versucht wurde oder hätte versucht werden können auf österreichischer Ebene?
Vielleicht darf zwei Perspektiven an der Stelle hier zu teilen. Das eine ist, dass Hass im Netz meines Erachtens in der öffentlichen Kommunikation häufig zu eindimensional als Herausforderung dargestellt wird. Und der Fall Sigi Maurer ist das beste Beispiel dafür. Im Fall Sigi Maurer ging es darum, dass der Frau Maurer jemand auf wirklich untragbarste Art und Weise sexistisch Postings geschickt hat und sie sich dann öffentlich hierüber kritisch geäußert hat. Mit der Konsequenz, dass sie strafgerichtlich, die Frau Maurer, strafgerichtlich verurteilt wurde, wegen übler Nachrede nach 111 StGB, weil es ihr, so die erste Instanz, nicht gelungen sei, nachzuweisen, dass der Kern ihrer Behauptung, nämlich, dass der Inhaber eines Facebook-Accounts tatsächlich das Posting gemacht hätte. Der hat sich nämlich auf den Standpunkt gestellt in seiner Rolle als Privatankläger im Strafverfahren, dass das zwar sein Facebook-Account war, er das Posting aber nicht getan hätte, weil andere Leute, namentlich ungenannte andere Leute, Zugang zu dem Facebook-Account gehabt hätten. Und ihr als Angeklagten war es nicht möglich, so jedenfalls die Beweiswürdigung des Erstgerichts, den Wahrheitsbeweis anzutreten, den Beweis anzutreten, dass er Inhaber nicht nur des Accounts war, sondern tatsächlich auch das Posting getätigt hat. Das ist die österreichische Rechtslage zum Thema Rufschädigung. Dass ich als jemand, der eine kritische Äußerung öffentlich tätigt, strafrechtlich verantwortlich gemacht werden kann, wenn ich nicht nachweisen kann, dass die Äußerung wahr ist. Wir eine Rechtslage haben, ich habe eine Lehrveranstaltung auf der Uni zum Thema Persönlichkeitsrechte, wo ich das immer sehr gerne ausführlich mit Studenten diskutiere, eine Rechtslage haben, die eine gewaltige Schärfe hat, die jetzt in irgendeiner Form zu nehmen und zu sagen, wir wollen sie 100% effektiv schalten, die Effektivität des Rechts an der Stelle maximieren. Jeder, der nicht die Wahrheit seiner Äußerungen beweisen kann, müsse diese Äußerungen unterlassen, führt zu einem Ergebnis, das mit der Meinungsäußerungsfreiheit meines Erachtens nicht mehr vereinbar wäre. Also wenn wir gegen Hass im Netz vorgehen, nämlich staatliches Vorgehen hier propagieren, doch sehr genau schauen müssten, meines Erachtens, ja, mit welchen Instrumenten, mit welchen Normen tun wir das? Und einfach zu sagen, wir nehmen diese hochkomplexe Thematik von Hass im Netz, nur um ein kleines Schlaglicht an der Stelle zu werfen, allein die Frage der Rufschädigung versus Beleidigung und wer die Beweislast wofür trägt, strafrechtlich relativ simpel, zivilrechtlich hochkomplex, insofern als dass ich das 1330 habe, GB zwischen Absatz 1 und Absatz 2, die Judikatur sehr uneinheitlich ist, was denn eine Tatsachenbehauptung ist, die noch beleidigenden Charakter hat und daher der Wahrheitsbeweis auf Seiten des Beklagten liegt oder die Tatsachenbehauptung keinen beleidigenden Charakter hat und daher die Beweislast für die Unwahrheit beim Kläger liegt, ist nicht konsistent. Wie soll in der hochkomplexen Rechtslage, die wir da haben, und das war jetzt nur, müssen wir sagen, ein Paragraph und zwei Absätze davon, all das gelöst werden von einem Diensteanbieter? Das ist eine Herausforderung, die die österreichische Justiz schon wirklich enorm fordert. Und man schlicht jetzt hier den Versuch unternommen hat zu sagen, ja, die Online-Industrie soll das irgendwie lösen. Aber das sind hochkomplexe rechtliche und ethische Fragen, die keiner einfachen Lösung zugänglich sind. Jemanden anderen dafür jetzt verantwortlich zu machen und zu sagen, Problem erledigt, wir haben ein Gesetz erlassen und gehen jetzt alle nach Hause. Genau das, diese Einfachheit haben wir nicht. Und es sind vielmehr, ist es tatsächlich oft eine sehr komplexe Interessensabwägung, welche Arten von Inhalten zugelassen werden, welche Arten von Inhalten nicht zugelassen werden. Ich habe selbst für Mandanten Deplatforming Litigations geführt, ganz konkret gegen Martin Sellner, Anführer der Identitären Bewegung in Österreich. Wir haben ihn rechtskräftig für den Rest seines Lebens von YouTube verbannt. Und das nicht, weil dahinter ein Business Case stand, nicht weil da eine Sanktion gedroht hat, sondern as a matter of policy. Viele unserer Mandanten sagen, derartige Inhalte wollen wir nicht. Und diesen Freiraum einem Unternehmen zu lassen, in einem liberalen Rechtsstaat einem Unternehmen einen Handlungsspielraum zu lassen, das Richtige zu tun, ist, sagen, als Grundansatzpunkt in einer liberalen Rechtsordnung finde ich im Zweifel der Richtige. Ich kann und muss nicht alles regulieren. Gerade an der ganz grundrechtlich hochsensiblen Schnittstelle zwischen Rufschädigungen, Beleidigungen und gerade noch zulässigen Meinungsäußerungen, hier ohne dann Handlungsspielraum für den Privaten alles gesetzlich determinieren zu wollen, führt zwangsläufig, würde ich meinen, entweder zu enormem Overblocking oder dazu, dass man Inhalte, die eigentlich nicht verfügbar sein sollten, sehr wohl dann noch verfügbar gehalten werden müssen.
Absolut. Vielleicht, wenn ich da hinzufügen darf, genau das Thema ist weniger eine Beantwortung dieser Frage, was dann als die richtige Norm dann hier niederzuschreiben wäre, sondern eher der Effekt, Sie haben es genannt, Herr Dr. Feiler, das Overblocking. Weil wenn schon so viele Bürden und so viele Anforderungen für das privatrechtlich geführte Unternehmen hier da sind, ist natürlich die Tendenz oder die Vermutung liegt nahe, dass ein Unternehmen dann eher den leichteren Weg führt und sagt, naja, dann mache ich lieber ein Overblocking, nehme ich meine Verantwortung mehr oder weniger wahr, indem ich möglichst viel Blocking mache, auf erstes Zurufen hin sofort das Blocken von Inhalten mache und um sozusagen wirklich, wie Sie sagen, alles richtig zu machen. Aber diese Tendenz ist natürlich auch als Effekt und Konsequenz dieser Rechtsnormen zu sehen, dass wir ein Overblocking haben und damit natürlich auch der Meinungsfreiheit nicht wirklich immer das Beste tun. Ja.
Hat eigentlich irgendjemand aus der Rechtspolitik oder aus der Politik im weiteren Sinne auf die Entscheidung des EuGH Ihnen gegenüber reagiert? Also Herr Stadler, haben Sie Feedback bekommen auf Ihren Tweet, abgesehen von mir? Und Herr Feiler, hat sich bei Ihnen jemand gemeldet oder hat man das einfach schnell wieder vergessen?
Ja. Hätte ich auch nicht erwartet. Das ist an der Stelle für die Politik kein sehr rühmliches Thema mehr gewesen.
Ja, aber es ist schon irgendwie auch enttäuscht. Ich meine, erwarten tue ich es auch nicht, aber eigentlich ist es schon enttäuschend, weil man ja eben am Anfang der Geschichte erklärt bekommt, es sei eigentlich völlig absurd, das als anders, rechtlich anders dargestellt zu sehen. Und am Ende halt da nichts ist, nicht? Also es ist nicht sehr, also an der Uni würde man sich das so nicht erwarten, nicht? Wenn man von der Theorie eines wissenschaftlichen Diskurses über interessante rechtliche Fragen ausgeht, dann ist das eigentlich enttäuschend. Nicht? Realpolitisch ist oder psychologisch ist es gut verständlich, juristisch ist es bedauerlich. Ne?
Ja, es ist vor allem der Anwendungsvorrang des Unionsrechts als Thema, das eigentlich für jede Instanz zwingend eine Diskussionsmaterie darstellt. Es liegt nicht mit dem Unionsrecht vereinbar, sich, sei es als erste Instanz, ich würde, sei es als Bundesverwaltungsgericht, sich im Ergebnis auf das österreichische Recht zurückzuziehen. Ich muss auch als erstinstanzliche Behörde das Unionsrecht mit berücksichtigen. Man muss gleichzeitig bei aller Kritik gegenüber manchmal hier erstinstanzlich tätigen Behörden sagen, in Österreich sind wir hier schon wahnsinnig weit. Und ich glaube, das ist zu einem gewissen Maß einerseits der exzellenten unionsrechtlichen Ausbildung der Abgänger der österreichischen Universitäten geschuldet, aber auch der Tatsache, dass wir verhältnismäßig ein kleiner Mitgliedstaat sind, für den die unionsrechtliche Dimension eine relativ große Rolle spielt. In größeren Mitgliedstaaten, wir sehen das sehr deutlich, in Frankreich oder Deutschland. Ist die unionsrechtliche Dogmatik auf allen Ebenen eine viel schwächere, die Bereitschaft, ein Gesetz, ein deutsches Gesetz für unanwendbar zu erklären, Kraft Anwendungsvorrang des Unionsrechts, ist in Deutschland viel, viel kleiner. Ist durchaus nachvollziehbar, als ein so großer Mitgliedstaat, man das eigene Recht, Stichwort so lange Rechtsprechung, doch noch eins mehr hier im Vordergrund sieht, als wir das vielleicht in Österreich tun. Das heißt, führen wir auch in Deutschland Verfahren, wo deutsche Regulierungsbehörden sehr lapidar versuchen, hier dem Herkunftslandprinzip zu entgehen, Schlupflöcher glauben, gefunden zu haben, wo ich Ihnen jetzt schon sagen kann, nein, das werden wir in letzter Instanz sicher gewinnen, aber wahrscheinlich bis dahin vor deutschen Behörden und Gerichten wahrscheinlich noch ein relativ hartes Pflaster vorfinden, aber sagen, wer zuletzt lacht, lacht am besten.
Betrifft allerdings nicht nur Behörden, es betrifft mitunter auch Politiker, / den Gesetzgeber, nicht, der auch mitunter sich erstaunlich resistent zeigt, auch in Österreich nach wie vor, wenn es um die Umsetzung von europarechtlichen Vorgaben geht. Nicht? Ja, auch da fallen mir gerade ein, zwei aktuelle Beispiele ein, aber so. Ihnen auch offenbar, ja.
Also das, was mich unlängst am meisten amüsiert hat, war der sicher schon zum dritten Mal in den letzten 10 Jahren erfolgende Vorstoß, eine Klarnamenpflicht letztendlich vorsehen zu wollen. Ja. Das haben wir schon oft diskutiert. Ich habe gedacht, dass wir schon oft zu Grabe getragen haben. Aber spätestens jetzt sollte unionsrechtlich klar sein, dass schlicht die legislative Kompetenz dafür nicht vorhanden ist. Geschweige denn, dass das grundrechtlich etwas ist, das man, glaube ich, sinnvoll verteidigen könnte. Aber das sind so Themen, die ständig wiederkommen und wo man regelmäßig Gegenwehr bieten muss, weil von selber der österreichische Gesetzgeber hier offenbar die Einsicht nicht erlangt oder sie sich jedenfalls nicht erhält.
Genau, denn das Internet dürfe kein rechtsfreier Raum sein, was uns zwanglos zur rechtlichen Reaktion oder zum rechtlichen Kontext zurückführt unseres Gesprächs heute. Es ist ja dann nicht nichts passiert, sondern es ist mehr oder weniger zeitgleich auf europäischer Ebene, wie erwartet, das passiert, was ja schon lange angekündigt war, nämlich der DSA, der Digital Services Act, der zwei Dinge tut. Einerseits, er enthält weiterhin ein Herkunftsnahmenprinzip und andererseits, er enthält Regeln zur Verantwortlichkeit von Plattformen, ähnlich wie die E-Commerce-Richtlinie, aber nicht identisch mit der E-Commerce-Richtlinie. Wie bewerten Sie denn den Impact, fangen wir mal so an, wie bewerten Sie denn den Impact des Koppel-G und der Entscheidung rund um das Koppel-G auf den DSA?
Also ich kann gerne den Anfang machen. Ich meine, unmittelbar in logistischer Hinsicht war die Auswirkung zunächst einmal eine mittelbare. Die angefangen in Deutschland mit dem deutschen Netz-DG, dann auch in Österreich mit dem Koppel-G, der Europäischen Kommission sehr, sehr deutlich geworden ist, wie unbedingt notwendig die Regulierung durch den DSA ist. Widrigenfalls der enorme politische Druck, das Thema Hass im Netz im weitesten Sinne auf einzelstaatlicher Ebene zu regulieren, dem schlicht nachgegeben wird, mit dem Effekt der Normenrechtszersplitterung. Der DSA daher durchaus, würde ich meinen, eine Antwort auf diese nationalen logistischen Bestrebungen ist und diese eben aus logistischer Hinsicht versucht hat, zu Grabe zu tragen. Insofern der DSA und das besagte EuGH-Verfahren, recht parallel, wenn man will, gelaufen sind, aber eigentlich dasselbe Ziel verfolgt haben, nämlich der Rechtsvereinfachung und der Rechtsvereinheitlichung.
Ja, vielleicht als Ergänzung dazu, mir hat es auch sehr gefallen, dass das lustigerweise, zufälligerweise parallel gelaufen ist, wie Sie da, Herr Dr. Feller, sagen. Ich habe, wie gesagt, eingangs erwähnt, ich habe zurückgeblickt, es war Dezember 2020 und wir hatten das Gespräch mit Frau Bundesministerin Netzstadler und witzigerweise waren zwei Tage davor war die Präsentation durch die EU-Kommission zum DSA und Digital Markets Act. Ja. Also lustige Zeitkomponente. Meines Erachtens hat sich die EU-Kommission hier vielleicht leicht was abgesehen, was im Verfahren zum Koppel-G Auswirkungen für die Verordnung hat. Aber die Verordnung an sich war was wirklich wichtig ist. Ja. Wir haben eigentlich 20 Jahre keinen neuen Akt nach der E-Commerce-Richtlinie gesehen. Es werden hier die Spielregeln sozusagen etwas neu nochmals geschrieben. Wir haben in dieser Zeit einen technologischen Fortschritt, der sich nicht überall in der E-Commerce-Richtlinie wiedergefunden hat. 2000 und 2010 in der Richtlinie für audiovisuelle oder über audiovisuelle Medien. Und insofern war es wichtig, dass wir hier einem verstärkten Monitoring unterliegen, dass es hier strengere Regeln gibt, Moderation gibt, auch wenn hier das Koppel-G-Verfahren vor dem EuGH etwas in eine andere Richtung gegangen ist. Aber wie gesagt, der DSA ist extrem wichtig für Europa, einerseits als auf eigene Beine zu kommen gegenüber Anbietern etwa aus den USA, aus China und hier ein großes Gesetzgebungswerk zu schaffen, das vielleicht auch wieder die nächsten 20 Jahre hält.
Aber Herr Stadler, wenn man sich den Anspruch, vor dessen Hintergrund wir hier gerade reden, vor Augen führt, nämlich dass es irgendwie weniger Hass im Netz und weniger rechtswidrige Inhalte im Netz geben soll als bisher Und wenn wir jetzt den DSA nur darauf reduzieren, vorläufig einmal, ist aus Ihrer Sicht das, was wir da jetzt vorfinden, dazu besser geeignet als die Richtlinie, um dieses Ziel zu erreichen?
Nee, das eine sind faktische Phänomene. Hass im Netz wird es immer geben. Hass an sich wird es immer geben in Zeitungen, Medien. Da können wir als, können wir zwar mitwirken, auf, sei es als Anwälte, sei es im Gesetzgebungsprozess, aber das eine ist ein faktisches Phänomen und das andere ist, wie man sozusagen für Dienste neue Verpflichtungen aufsetzt, wie man sozusagen dem technologischen Fortschritt etwas Herr wird, wie man neues Monitoring, neue Kontrollen, Instanzen einzieht. Da macht der DSA schon große Schritte. Es geht ja auch auf wesentlich mehr. Es geht ja nicht nur um die Plattformen an sich. Es geht ja dann vielleicht auch über unser Thema hinaus, auch um unlautere Werbungen, das Markieren von Werbung. Es geht auch um die Tracking-Möglichkeiten und vieles, vieles mehr. Also da zieht der DSA nach und diese Aspekte hatten wir natürlich im Jahr 2000 noch nicht im Kopf.
Mhm. Herr Dr. Freilag, fällt Ihr Urteil ähnlich freundlich aus oder sind Sie kritischer?
Also ich muss sagen, auflegen mich durchaus in Verfahren auch vor der Europäischen Kommission konfliktträchtig mit dem DSA auseinanderzusetzen, aber im Kern möchte ich dem ganz zustimmen. Der DSA hat eine in mehrerlei Hinsicht ein Novum geschafft, nämlich zunächst einmal in institutioneller Hinsicht ist es seit langem einer der ersten Rechtsmaterien, für die sich der Unionsgesetzgeber dazu durchringen konnte, eine Vollzugszuständigkeit der Europäischen Kommission vorzusehen. Und das ist Anerkennung der Tatsache, dass für unionsweite Sachverhalte eine Rechtsdurchsetzung durch Behörden auf rein nationalstaatlicher Ebene hoch ineffizient ist, beziehungsweise die einzelnen Nationalstaaten schlicht nicht die Ressourcen haben, um Behörden einzurichten, die ein sinnvolles Enforcement machen könnten. Und ausschließlich die Europäische Kommission in der Lage ist, so wie wir es aus dem Kartellrecht kennen, hier den gesamten europäischen Blick auf die Sache zu richten und daher Rechtsdurchsetzungsmaßnahmen zu setzen. Und das ist schon ein Zugeständnis, wenn man so will, der Mitgliedstaaten gegenüber dem zunehmend staatlichen Charakter, sagt der Europäer, der in meinem Herzen wohnt, den die Europäische Union entfaltet. Und eine exekutive Staatsgewalt der Europäischen Kommission in der Hinsicht anzuvertrauen, etwas, das den Mitgliedstaaten politisch sehr, sehr schwer fällt, gleichzeitig hier als Notwendigkeit anerkannt wurde. Und das hat einerseits für die Effektivität des Rechts sehr positive Auswirkungen und zweitens, und das auch ganz im Sinne der regulierten Unternehmen, die Effizienz, mit der diese rechtlichen Anforderungen eingehalten werden können, eine ganz andere ist, weil wir one set of rules haben und nicht in jedem Mitgliedstaat andere, teils widersprüchliche Regelungen vorfinden. Das ist mal der Punkt 1, würde ich meinen. Und der Punkt 2 ist, dass der DSA es doch von seinem Ansatz her grundsätzlich geschafft hat, einen differenzierten Approach zu implementieren, insofern als dass nicht alle Diensteanbieter über einen Kamm geschert werden, sondern gerade was das Pflichtenniveau anlangt, durch die Differenzierung zwischen Vermittler im Allgemeinen, dann spezifischere Hosting-Provider, Plattformen, noch ein spezifischer und sagen im Kern der Zwiebel, wenn man das so als zwiebelbasierten Regulierungsansatz begreift, die Very Large Online Platforms bzw. Search Engines hier noch einmal höheren Anforderungen unterworfen sind. Also man hier differenziert nach der Art des Diensteanbieters unterschiedliche Pflichten auferlegt hat. Das ist schon ein zukunftsträchtiger Regulierungsansatz. Die Regulierungszuständigkeit der Kommission, also Durchsetzungszuständigkeit der Kommission, ist etwas, das wir beispielsweise beim AI Act jetzt für General Purpose AI Models auch sehen. Also etwas, das durchaus im positiven Sinne Schule macht. Und jetzt mal aus der anwaltlichen Praxis gesprochen, bedeutet, dass viele Formen der Regulierung sich zunehmend nach Brüssel verlagern. Und in jenem Maße, in dem man in diesen Regulierungsfeldern mitspielt, dieses Spiel passiert in Brüssel. und nicht mehr nur von einer österreichischen Behörde. Und das ist schon auch ein bisschen ein Umdenken, das war früher im Prinzip ausschließlich im Kartellrecht der Fall, wir aber jetzt breiter gesprochen im IT-Regulierungsumfeld Zuständigkeiten der Kommission finden und damit rechtliche Auseinandersetzungen vor der Kommission, dann im Rechtsmittelverfahren vor dem EuG und eben nicht nur im Wege von Vorabentscheidungsverfahren vom EuGH zu führen. Das ist sicher für IT-Rechtsinteressierte und IT-Rechtsanwälte institutionell ein gewisses, ich würde meinen, durchaus positives.
Gut, lassen wir es so stehen lassen. Es ist ja eine optimistische Note, die da am Ende jetzt hereinkommt. Die wollen wir gar nicht weiter stören durch weitere Fragen. Ich danke Ihnen beiden ganz, ganz herzlich, Herr Dr. Feiler, Herr Dr. Stadler. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ihnen, die Sie zugehört haben, vielen herzlichen Dank dafür. Ich hoffe, wir bleiben in Verbindung. Ich hoffe, Sie bleiben interessiert und vor allen Dingen hoffe ich, dass wir alle so gesund wie möglich bleiben oder so rasch wie möglich werden. Passen Sie auf sich auf und haben Sie eine schöne Woche. Bis bald. Alles Gute. Auf Wiederhören.
Wiedersehen.